Herzlich willkommen zum IMR Spotlight mit Dr. Heike Weber. Heike ist Partnerin bei Allen & Overy in Frankfurt.
Hallo Marc.
Heike, du hast gerade eben zu mir gesagt, die JIAs sind sehr wichtig, die Juristen und Juristinnen in Ausbildung. Woher kommt dein Faible, sich auch mit dem juristischen Nachwuchs zu beschäftigen?
Zum einen wahrscheinlich, weil ich hier selber so angefangen habe, vor über 20 Jahren als Referendar in Nebentätigkeit und immer da geblieben bin. Und zum anderen, weil die JIAs für uns ein ganz wichtiges Recruitment-Tool sind. Das ist eine gute Möglichkeit, sich über einen längeren Zeitraum kennenzulernen, für die JIAs uns kennenzulernen, zu wissen, was man aneinander hat und wie der tatsächliche Berufsalltag so aussieht. Und da schöpfen wir ganz viele künftige Associates draus.
Mhm. Und umgekehrt viele JIAs, ich finde den Begriff ganz toll, den habe ich heute erst gelernt, natürlich auch ein vertrauensvolles erstes Verhältnis zu euch und springen dann ja letztlich, auch wenn sie sich vielleicht entscheiden, bei euch als Associate anzufangen, viel weniger ins kalte Wasser.
Zum einen das und zum anderen, selbst wenn sie nicht bei uns anfangen, haben sie hoffentlich was mitgenommen, wissen, wie wir arbeiten und fungieren als Multiplikator für ihre ganzen anderen Kolleginnen und Kollegen an der Uni.
Ja, verstehe. Gut, fangen wir mal am Anfang an. Du hast gerade schon gesagt, Referendariat hast du schon hier in der Kanzlei gemacht. Wo hast du studiert und warum hast du dich ursprünglich für Jura entschieden?
Ich wollte von Anfang an Richtung Steuerrecht gehen. Das hat mir schon immer Spaß gemacht, mit Zahlen zu hantieren. Ich wollte aber nicht reines Mathe machen, weil ich nicht in der Versicherung enden wollte. Ich habe da ziemlich in Silos gedacht und dann dachte ich mir BWL oder Jura. Habe mich letztendlich für Jura entschieden, weil man dann vielleicht doch vielseitiger ist am Ende des Studiums. Bin aber, weil ich eben diese Überlegung hatte, auch vielleicht beides parallel zu machen, damals dann nach Mannheim gegangen, als eine der wenigen Unis, in denen BWL und Jura parallel gelehrt wird. Bin dann aber dem Jura allein treu geblieben, habe auch relativ bald am Steuerrechtslehrstuhl angefangen als Hiwi und habe dann auch promoviert im Steuerrecht in Mannheim und bin anschließend im Referendariat dann Richtung Frankfurt gewechselt.
Sag mal, das ist ja schon relativ außergewöhnlich, dass man als Abiturientin schon so genau weiß, was man in seinem Leben machen möchte. Ich höre häufig auch, wenn ich mit Juristinnen und Juristen spreche, von so Geschichten wie, ach naja, ich habe aus Verlegenheit mal irgendwie Jura studiert und dann bin ich da am Institut für Kriminalistik gewesen und dann irgendwann habe ich die eine Sache gefunden, die wirklich mich total gepackt hat. Woher kam das denn bei dir, dass du schon so früh wusstest, Steuern, das ist eigentlich irgendwie dein Thema?
Ich glaube, ich bin relativ logisch denkender Mensch, möchte aber eben nicht nur mit Zahlen und Excel-Sheets mich beschäftigen. Dann hat mir auch am Jura gefallen, dass man eben doch sehr breit einsetzbar ist. Ich habe mir also insofern doch die Möglichkeit gelassen, was anderes zu machen später. Oder man kann mit Jura ja auch eben Richter werden, Staatsanwalt, sonst was. Ich habe mir also nicht eine zu enge Straße gesetzt und habe das dann eben im Laufe des Studiums, an dem ich eben ab dem dritten Semester am steuerrechtlichen Lehrstuhl war, hat mir es einfach so Spaß gemacht. Da bin ich in dieser Schiene geblieben. Aber ich hatte mir mit dem Jurastudium hätte ich ja sonst was machen können.
Und dann hast du mir eben, wir machen mal so ein kleines Vorgespräch natürlich, damit wir uns auch ein kleines bisschen kennen, so viel kann man ja verraten, erzählt, du hast dir 10 Kanzleien angeschaut für deine Nebentätigkeit.
Genau, ich habe mir während des Referendariats überlegt, wenn man nur einen Tag AG in der Woche hat und mein Richter wollte mich auch nicht mehr als einmal die Woche sehen, dass ich in der Zeit noch ein bisschen Geld verdienen könnte und habe mir dann eben 10 Kanzleien angeschaut in Frankfurt für die 2 Tage Nebentätigkeit die Woche, weil ich mir schon überlegt hatte damals, geh wenn möglich nur zu einer Kanzlei, wo ich mir auch vorstellen kann, später eine Station zu machen oder gar zu arbeiten, also wollte nicht nur des Geldverdienens wegen in eine Kanzlei und habe mir dann eben 10 Kanzleien angeschaut und dann ist relativ schnell klar geworden, bestimmte Vorzüge oder Nachteile der einzelnen Kanzleien und hat mir die Wahl relativ leicht gemacht, damals bei NO anzufangen.
Wir müssen da kurz ein bisschen näher drauf eingehen, weil ich glaube, wenn man das so hört, da kann man was, wenn man jetzt gerade sich in einer ähnlichen Situation befindet, für sich mitnehmen. Ich persönlich halte überhaupt nichts von diesem ganzen Generation Z-Gebäsche, dass irgendwie keiner mehr arbeiten möchte und so. Ich glaube da nicht dran. Ich glaube, es gibt solche und solche Menschen. Ich sehe aber, und ich glaube, das war früher auch schon so, aber das weiß ich eben nicht, weil ich da nicht so viel Kohorte hatte persönlich. Ich sehe aber, dass sich viele Menschen selbst vielleicht auch nicht ernst genug nehmen bei so einer Jobsuche, dass man sagt, also ein bisschen unverbindlicher eventuell als früher, ach, ich mach mal vielleicht hier was und dann gehe ich halt wieder, wenn es mir nicht gefällt und in einem Jahr oder zwei wieder was anderes. Du bist ja genau ganz anders rangegangen. Mhm. Du bist ja total strategisch vorgegangen, hast dir wahrscheinlich weiß ich nicht, kannst vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen, Notizen gemacht, Gedanken gemacht, abgewogen, um zu sagen, ja, also ich will schon wirklich eine sehr bewusste Entscheidung treffen. Das finde ich ganz interessant.
Ich habe mir natürlich schon Rankings angeguckt, beziehungsweise überlegt, wer ist denn eine große Wirtschaftskanzlei? Also Steuerrechtsranking waren das jetzt gar nicht, weil A&O hatte damals noch gar kein Steuerrecht. Aber einfach, was sind für bekannte große Kanzleien, die für mich einen guten Eindruck machen, und habe mich dann einfach da beworben. Das ist ja heute viel einfacher, an die Daten zu kommen als vor über 20 Jahren. Aber habe mir das schon überlegt, weil ich wollte es auch nur einmal machen, den Aufwand, wenn es geht.
Ja.
War vielleicht auch bequem auf der anderen Seite.
Ja, das ist natürlich auch am Ende des Tages sogar ökonomisch. Ja. Okay, und dann hast du bei Allen & Overy angefangen und bist dann da auch während deines Referendariats geblieben?
Ja.
Und bist dann nachher als Associate eingestiegen?
Genau, ich bin 2 Wochen nach dem Examen, ich habe die Hochzeitsreise noch nachgeholt und bin dann eingestiegen als Associate.
Was hat sich denn, jetzt bist du Partnerin seit vielen Jahren, seit wann?
Seit 1. Mai 2010.
Seit 2010, okay, also auch schon über 10 Jahre. Abgesehen jetzt mal davon, dass du natürlich jetzt Businessverantwortung hast, deinen eigenen Business Case aufgebaut hast und so weiter. Was hat sich denn aus deiner Sicht in diesen 20 Jahren im Rechtsmarkt so geändert? Oder wie hat sich auch deine Perspektive auf die Kanzleiwelt verändert?
Es hat sich natürlich unheimlich viel verändert. Es ist unheimlich viel durch die Art der Kommunikation anders geworden. Es ist viel schnelllebiger alles geworden. Wir schwimmen noch viel näher am Puls der Zeit, finde ich. Also man kann die politische Großwetterlage immer bei uns auf dem Schreibtisch sehen. Also momentan machen wir unheimlich viel im Bereich Renewables, also erneuerbare Energien. Wir kaufen und verkaufen Windkraftparks, Flüssiggasterminals, Funktürme. Also wir sind da sehr nah am Puls des Geschehens und sehen immer so, wie die Wirtschaft dreht. Ansonsten ist natürlich jetzt gerade auch wieder viele Fragezeichen, wie gehen wir mit KI um in der Beratungspraxis? Bedroht es die Beratungspraxis? Wo können wir Nutzen draus ziehen? Wir haben ja eine exklusive Partnerschaft mit Harvey. Das ist die juristische KI-Version und die erläutert einem natürlich schon viel das Arbeiten und gerade auch bei Recherchetätigkeiten kann sie durchaus helfen. Da stellen sie natürlich schon große Fragen momentan, wie wird unser Businessmodell in der Zukunft aussehen? Was machen wir mit Junior Associates? Was für Skills brauchen die? Also da tut sich einiges und insofern ist es eigentlich, es ist ein Marathon. Man ist nie am Ziel, es geht immer weiter und verändert sich ständig. Es ist anstrengend, aber es ist andererseits eben auch, hält dann einer frisch.
Ist es ein Marathon oder ist es so eine Aneinanderreihung von Sprints?
Wahrscheinlich eine Mischung. Also es geht immer weiter und es gibt bestimmte Phasen sicherlich, die vielleicht eher einem Sprint gleichen.
Habt ihr übers Jahr hinweg eigentlich Hochphasen, dass du sagst, du sagst schon Jahr gerade?
Ja, wir haben Hochphasen. Es hat nicht unmittelbar mit dem Steuerrecht zu tun, sondern eher, weil ich ja eben steuerlich Transaktionen begleite. Wir haben ganz klassisch immer zum Ende des Jahres hin ganz viel Geschäft, weil unbedingt noch was vor Ende des Jahres fertig werden muss. Und der Juli ist typischerweise auch so eine Phase, weil August ist im europäischen Netzwerk sehr ausgeprägt eine Urlaubszeit. Und insofern muss im Juli auch noch ganz viel fertig werden. Insofern, ich plane meinen Urlaub persönlich auch selber immer im August, bevorzugt sogar 2. August, Hälfte, sehr zum Leidwesen meiner Kinder, die eigentlich schon ab nächster Woche Ferien haben. Aber dann ist es einfach wirklich ruhiger auch, weil im Juli muss einfach noch viel erledigt werden.
Lass uns ganz kurz vielleicht, weil wir ja hier so ein persönliches Spotlight haben, nur ganz kurz, weil du sagst Kinder, also du hast auch Kinder, häufig gibt es ja irgendwie Klischees, nein, und es passt alles nicht. Also du hast Familie, du hast Kinder, die sind happy und ihr fahrt zusammen in Urlaub.
Ja, normalerweise schon, mein Sohn ist gerade auf dem Weg nach Neuseeland für ein Schuljahr, aber ja.
Ja, okay, alles klar, gut. Dann haben wir da sozusagen auch einen ganz großen Haken hintergemacht. Dann lass uns jetzt mal ein kleines bisschen einsteigen in das, was du eigentlich inhaltlich machst. Du arbeitest hier mit internen und externen Mandanten zusammen. Diese Formulierung fand ich eben sehr schön. Die hast du so zwischen Tür und Angel eben benutzt. Was bedeutet das?
Naja, wir sind natürlich auch interner Dienstleister. Ich meine, es gibt die ganz klassischen externen Mandanten, aber als Steuerrechtler, die wir die ganzen Transaktionen begleiten, die hier im Haus stattfinden, sind natürlich meine internen Mandanten auch die M&A-Kollegen, die Private Equity-Kollegen, die Litigator, die Banking-Kollegen, das sind natürlich auch interne Mandanten, mit denen ich mich regelmäßig austausche, um mitzubekommen, was die gerade umtreibt, wo wir helfen können. Und deswegen haben wir externe und interne Mandanten, weil wir eben Dienstleister in beide Richtungen sind.
Was ist denn so ein typischer Fall? Wo bist du üblicherweise unterwegs?
Also ich glaube, die Hälfte meiner Mandate ist wahrscheinlich klassisches M&A oder Private Equity Geschäft, also ganz klassisch Kauf und Verkauf von Unternehmen oder Anteilen an Unternehmen. Und die andere Hälfte teilt sich relativ gleichmäßig auf. Wir machen Finanzierungstransaktionen, wir begleiten Börsengänge, wir begleiten aber auch Sachen wie Mitarbeiterbeteiligungsprogramme, also wenn Mitarbeiter Aktien bekommen, wie werden die besteuert? Dann gibt es sowieso einen Beipackzettel, wo so ein bisschen die Risiken aufgeschrieben sind oder die Steuerfolgen aufgeschrieben sind. All solche Sachen machen wir. Und wir sind eben, das ist das Schöne am Transaktionssteuerrecht, wir bekommen mit, was in der ganzen Kanzlei passiert, weil wir eben mit allen Abteilungen zusammenarbeiten. Das ist super spannend, ist auf der anderen Seite natürlich auch sehr anstrengend, weil man eben die ganze Palette des Steuerrechts bespielen können muss. Aber das macht Spaß. Ich möchte nicht immer nur Umsatzsteuer machen oder immer nur Grunderwerbsteuer, sondern es macht einfach Spaß, die ganzen Mandate zu begleiten und zwar mit allem, was aus steuerlicher Sicht dazu gehört.
Mhm. Dann lass uns mal ein kleines bisschen in so einen M&A-Deal einsteigen. Also M&A irgendwie bedeutet, ein Unternehmen will ein anderes kaufen, braucht dann natürlich Rechtsberatung, ruft die Kanzlei an, landet dann wahrscheinlich bei einem deiner Kollegen, der das hauptverantwortlich betreut. Welche Fragen tauchen dann im Zusammenhang dieser Akquisition auf, aus steuerrechtlicher Sicht?
Die sind ganz vielfältig und auch sehr früh im Verfahren schon. Zum einen muss man natürlich, wie auch in anderen Praxisbereichen, erstmal abklopfen, was für Risiken in der Zielgesellschaft stehen, die sogenannte Due Diligence. Die machen Gott sei Dank wir relativ selten oder auch nur bei kleineren Transaktionen, weil wir gar nicht die Manpower haben, wie zum Beispiel Big Four Gesellschaften, die typischerweise Due Diligence Arbeit machen im Steuerrecht. Mhm. Der viel spannendere.
Das sind ja eigentlich Good News.
Ja, genau, das sind Good News. Ich habe auch selber nie groß Spaß an der Due Diligence gehabt. Wir machen es bei kleineren Fällen, insbesondere wenn es um Grundstücksgesellschaften geht, aber ansonsten machen wir Due Diligence eigentlich gar nicht. Der viel spannendere Teil ist für uns die steuerliche Strukturierung, zu gucken, was kaufen wir eigentlich, wo passt das auf Seiten des Käufers gut hin, wie muss ich die Struktur aufsetzen, damit die auch eine Finanzierung von der Bank bekommt und all diese Fragen, weil da muss man dazu zum einen die Zielgesellschaft schon relativ gut kennen, man muss den eigenen Mandanten gut kennen und es dann eben passend machen. Vielleicht gibt es auch noch eine Beteiligung fürs Management über eine eigene Gesellschaft, die dann auch noch strukturiert werden muss. Das ist viel spannender, weil das bedeutet aber auch, dass man typischerweise nach der Transaktion immer noch Beratungsbedarf hat, weil das muss ja alles implementiert werden, reorganisiert werden, aufgeräumt werden. Und das ist einfach der Teil, der für uns am spannendsten ist. Dazu natürlich dann auch der Kaufvertrag, wo wir dann steuerliche Regelungen verhandeln. Da geht es typischerweise um eine Risikoabgrenzung, weil die Zielgesellschaft, die man kauft, hat vielleicht steuerliche Themen, die in 3, 4, 5 Jahren in der Betriebsprüfung aufgegriffen werden. Die möchte natürlich der Käufer nicht tragen, sondern sie wirtschaftlich beim Verkäufer lassen. Und da muss man dann einfach in der Verhandlungssituation angemessenen Interessenausgleich finden.
Okay, ich versuche das mal in eigenen Worten wiederzugeben und dann gehen wir noch ein kleines bisschen tiefer rein. Zunächst kriegst du irgendwie den Case geschildert. Das wirtschaftliche Ziel ist klar. Der eine soll ein Unternehmen vom anderen kaufen. Meistens sind das ja auch, also wenn du das ganze Unternehmen gekauft, aber häufig werden das auch Unternehmensbestandteile sein und die müssen dann häufig auch nicht in ein Zielunternehmen irgendwie integriert werden, sondern in eine Gruppe oder man bildet eben noch zusätzliche GmbHs, was auch immer da gerade dann Sinn macht. Diese Strukturierung ist dann der erste Schritt, wenn ich dich richtig verstanden habe. Das ist im Prinzip so ein bisschen, ja, man kann nicht sagen grüne Wiese, aber da hat man wahrscheinlich dann doch Gestaltungsmöglichkeiten und auch Kreativität, oder?
Ja, das ist auch der Teil, der warum er so spannend ist, weil es gibt da keine One-Size-Fits-All-Lösung, sondern man muss es immer auf den konkreten Mandanten und die konkrete Erwerbergruppe, die man da vor sich sieht, anpassen.
Was hat denn das Internationale da für eine Komponente?
Ja, wir kaufen ja typischerweise selten nur eine deutsche Gesellschaft, sondern es sind ganz oft Transaktionen, wo Gesellschaften in verschiedensten Ländern beteiligt sind, wo wir dann eben Hand in Hand mit den Kollegen, insbesondere Luxemburg, London, Paris arbeiten und das macht es auch spannend. Mein gutes deutsches Steuerrecht können auch andere, aber diese grenzüberschreitenden Transaktionen darstellen und das quasi als One-Stop-Shop, das können eben nicht viele und das ist eben genau unser Sweet Spot und besondere Stärke, wo es natürlich dann auch für uns auch spannend ist und nett mit den Kollegen in den anderen Büros zusammenzuarbeiten, die kennen wir ja auch alle, weil wir sind in der Summe vielleicht knapp 100 Steuerrechtler in der Kanzlei Und wenn man die kennt, dann ist das auch ein Hand-in-Hand-Arbeiten. Ich kann zum Telefon greifen, ich kriege auch Freitagabend noch eine Antwort. Ich muss nicht erstmal Intra-Group-Engagement-Letter aushandeln mit denen oder ähnliches. Wir schaffen eh alle in denselben Profit-Pool. Und das ist einfach eine wunderschöne Arbeit, weil man weiß, man hat da Kollegen, auf die man sich verlassen kann, die liefern gute Arbeit ab. Und das ist das, was richtig Spaß macht, dieses Teamplay, nicht nur mit den Kollegen in anderen Praxisgruppen, sondern auch eben grenzüberschreitend mit den Steuerkollegen in den anderen Büros dann.
Also das hast du, ich merke das schon an deiner Antwort, im Prinzip schon ohnehin vorausgesetzt, dass das ja selbstverständlich ist, dass das über die nationalen Grenzen hinweg stattfindet. Ja, okay. Dann nochmal zu dem zweiten Teil, den du eben, den wir eben am Ende deiner Antwort gehört haben, das Aushandeln von Verträgen. Und du hast gesagt, da gibt es steuerliche Themen. Kann man das ein bisschen greifbarer machen? Was sind zum Beispiel Risiken, die da auftauchen könnten nach einigen Jahren, dann häufig halt eben auch erst, wie du gesagt hast, im Rahmen einer Betriebsprüfung, so ganz konkret?
Also Betriebsprüfer versuchen ja typischerweise mehr Ergebnis und die schauen sich dann die Zielgesellschaft an, die wir erworben haben, aber eben mit 4, 5 Jahren später. Zum einen haben natürlich die Betriebsprüfer immer den Vorteil von Benefit of Hindsight, die wissen es hinterher immer besser, weil die Gesellschaft sich natürlich 4, 5 Jahre weiterentwickelt hat, aber ganz klassische Themen sind vielleicht zu viel Zinsen als abzugsfähig erklärt. Oder man hat vielleicht doch Grunderwerbsteuer ausgelöst durch eine Transaktion, die nicht erklärt worden ist. Es sind steuerliche Strukturierungen, werden als missbräuchlich angesehen und werden anders besteuert, als man erwartet hatte. Das sind also Themen, die kommen können.
Was sind denn dann Vertragsklauseln, die da ausgehandelt werden? Also ich würde mir irgendwie vorstellen, es gibt links, rechts, Mitte, so der Verkäufer trägt das ganze Risiko, der Käufer trägt das ganze Risiko und man macht irgendwo 50-50.
Im Prinzip ja. Also zum einen gibt ein Verkäufer bestimmte Garantien im Sinn von, er war immer nur da steuerlich ansässig, wo er auch seinen Satzungssitz hat, es gibt keine Scheinselbstständigen, er hat alle Steuererklärungen abgegeben, die er abgeben musste und all diese Sachen. Und aber der Kernteil ist eine sogenannte Steuerfreistellungsklausel, wo der Verkäufer letztendlich die steuerlichen Risiken bis zum wirtschaftlichen Abgrenzungsstichtag übernimmt. Also er sagt, wenn ich auch die Gewinne habe, ist die Logik dahinter, wenn ich die Gewinne bekomme bis zum letzten 31.12. zum Beispiel, dann trage ich natürlich auch Steuern für den Zeitraum bis dahin. Es gibt dann aber auch immer Ausschlussgründe. Es geht in die Richtung 50-50, was du gerade erwähnt hast. Es gibt oft Ausschlussgründe, wenn die Mehrsteuern entstehen aufgrund einer Rechtsänderung, wenn sie dadurch entstehen, dass der Käufer plötzlich selber abweichende Steuererklärungen abgibt, dass der Käufer rückwirkend eine andere Gesellschaft auf die erworbene Zielgesellschaft verschmolzen hat, all solche Sachen. Gibt es dann auch eben Ausschlussgründe, es gibt auch oft eben Verjährungsregeln, es gibt finanzielle Obergrenzen, bis zu denen gehaftet wird. Also insofern gibt es da ganz verschiedene Mechanismen, um einen möglichst ja irgendwie ausgeglichenen Vertrag hinzubekommen.
Kurzer Einschub an der Stelle. Wie kriegt man denn, weil da ist ja sehr viel Erfahrungswissen drin, da muss man ja sehr viele verschiedene Zukunftsszenarien im Blick haben, die eventuell irgendwann mal eintreten könnten, die wir jetzt aber halt vertraglich regeln müssen. Neben jetzt mal irgendwie Formularbüchern und gewissen Klauseln, die es wahrscheinlich irgendwo geben wird, würde ich mal vermuten. Wie kommt man da up to speed über die Jahre? Da muss man ja irgendwie recht viel Erfahrungswissen auch sammeln, oder?
Ja, also, ich meine, wir haben natürlich die Muster, mit denen wir anfangen, aber wir arbeiten ja auch immer im Team. Also bei uns sind typischerweise aus steuerlicher Sicht ein Partner oder Counsel und ein Associate auf einer Transaktion und die arbeiten auch Hand in Hand, sodass der Associate auch immer mitbekommt, wenn der Partner den Markup überarbeitet. Erklärt er natürlich auch, warum er überarbeitet, weil uns hilft es ja nichts, das nicht zu erklären, weil dann passiert das nächste Mal ja gleich derselbe Fehler wieder. Und dadurch, dass wir so nur dieses Vier-Augen-Prinzip haben und nur zu zweit auf der steuerlichen Seite auf einer Transaktion sind, bekommt der Associate, glaube ich, auch unheimlich viel mit und ist einfach Learning by Doing, weil wir eben keine verschiedenen Hierarchieebenen haben, wie es vielleicht in der Big-Four-Gesellschaft ist. Und insofern ist es wirklich Learning on the Job. Dazu kommt noch, dass wir uns zum Beispiel einmal die Woche zusammensetzen, alle Steuerrechtler von A&O in Deutschland und über aktuelle Fälle sprechen, über aktuelle Entwicklungen sprechen, neue Gesetze sprechen. Das ersetzt nicht das eigene Lernen, aber dann hat man es schon mal gehört und weiß, da ist ein Thema oder weiß, ach, der Kollege hat ein ähnliches Thema gerade auf dem Tisch gehabt, dann kann ich da mal nachhören. Mhm. Man muss ja das Rad nicht immer neu erfinden und das ist eben wichtig zu wissen, wer macht eigentlich was. In Frankfurt machen wir das auch dazu, dass wir zweimal die Woche das Frankfurter Teil des Teams nochmal sich separat zusammensetzt und eben gerade bespricht, wer was auf dem Tisch hat, einfach um Visibilität herzustellen, was läuft denn gerade, um eben dieses Know-how schneller fließen zu lassen.
Also absolutes Teamwork am Ende des Tages.
Ja, und da sind auch unsere Juristen in Ausbildung übrigens schon dabei, die an den Tagen da sind, weil die sind ja genauso vollwertige Teammitglieder und sollen das ja gerade mitnehmen. Und auch wenn ich ein Referendar habe, wenn Referendare da sind, habe ich die gern möglichst Vollzeit da, also abgesehen von dem AG-Tag, weil sie dann einfach einen ganz anderen Einblick bekommen als jemand, der ein oder zwei Tage da ist. Und die sitzen natürlich in den Telefonkonferenzen mit drin, in den Videokonferenzen, die sind in die E-Mails einkopiert, damit die einfach diese Erfahrung aufbauen. Und so stellen wir einfach sicher, dass über die Zeit jeder dann seine Erfahrung entwickelt.
Dann lass uns noch gerade die eine Klammer zumachen, die wir noch offen haben, nämlich Post-Merger Integration. Tolles Wort. Was ist das?
Also nach einem M&A-Deal hat man dann eben als Erwerber diese Zielgruppe erworben, aber vielleicht passt da nicht alles, wie man es selber haben möchte. Vielleicht möchte man einzelne Tochter- oder Enkelgesellschaften noch an eine andere Stelle im Konzern hängen. Vielleicht möchte man Synergien heben, indem man zwei Gesellschaften verschmilzt. Vielleicht möchte man sogenannte steuerliche Organschaften bilden. Das heißt, man kann dann durch den Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages dafür sorgen, dass Gewinn und Verluste der verschiedenen Gesellschaften zusammengerechnet werden. All solche Maßnahmen stellen sich dann einfach auch nach einem M&A-Deal und das kann auch über Jahre hinweg noch uns beschäftigt halten, je nach konkreter Sachlage.
Gut, ich glaube, jetzt haben wir sehr gut verstanden, wie man von Anfang bis Ende in so einem Deal als Steuerrechtlerin mit dabei ist und auch natürlich ganz tief drin ist in der Sache. Gibt es eigentlich manchmal, abschließende Frage zu diesem Themenkomplex, Situationen, da schaust du von Anfang an drauf und denkst, ja, okay, so etwas Ähnliches habe ich vielleicht schon mal gesehen und dann schaust du dir die Strukturen genauer an oder ihr überarbeitet nochmal euren ersten Entwurf und dann stellst du fest, ach, das geht ja irgendwie noch effizienter und noch optimierter. Weißt du, was ich meine? Dass man sagt, ach, das stellt sich erst raus, wenn man wirklich total tief drin steckt.
Ja, das haben wir durchaus öfters und wir tauschen uns ja auch eng aus mit unseren Sparringspartnern, die wir haben, also mein Partnerkollege hier in Frankfurt zum Beispiel. Wir besprechen auch einfach dann wirklich offen mal, schau mal hier, das ist das Thema, ich würde es eigentlich so machen, hast du noch eine andere Idee? Oder es kann ja auch eine Gesetzesänderung kommen, dass man es wieder anders machen kann. Wir sind ja leider gerade auch wieder ganz viele verschiedene Reformvorhaben. Das bleibt ja immer gleich. Insofern kann es sein, dass die Struktur, die man vor einem Jahr entwickelt hat, jetzt gar nicht mehr passt. Insofern muss man sich da ständig up-to-date halten und zum anderen auch immer die Strukturen überlegen. Und auch die Finanzverwaltung greift manchmal das eine Thema eher auf, manchmal das andere Thema. Also man muss da anpassungsfähig bleiben.
Ich finde das ganz spannend, weil wenn man so tief drin steckt, dann merkt man auch, wie lebhaft Steuerrecht ist, während es vielleicht so, ich sag mal, im Volksmund einen etwas anderen Touch hat.
Ja, aber wobei wir machen halt überhaupt keine nicht. Steuererklärung oder
ja, das
irgendwas.
Ist klar.
Also das sind solche Sachen, die sind natürlich nicht besonders spannend, aber es ist auch nicht jeden Tag Zuckerschlecken, aber es macht unheimlich Spaß, im Team gerade diese großen Transaktionen zu stemmen, mitzufiebern, klappt es nicht. Also da ist unheimlich viel, allein durch die Teamarbeit, an Spaß dabei.
Ja, dann lass uns noch mal ein kleines bisschen sprechen über Teamwork, wie ihr da so vorgeht und auch über das Mitfiebern. Gibt es das schon mal, dass du irgendwie sagst, ich weiß gar nicht, wie ein Fall ausgeht und dann ist es auf einmal hopp oder top?
Also wir haben durchaus schon Situationen, gerade in Bieterverfahren, kann ja auch sogar passieren, dass wir im Haus zwei oder drei Bieter beraten, mit sogenannten Chinese Walls dazwischen.
Also dass die Abteilungen natürlich nicht miteinander kommunizieren.
Genau, die entsprechenden Berater dürfen nicht miteinander kommunizieren, die Sekretärinnen sind getrennt und so weiter. Und da ist natürlich schon oft ganz spannend, wer macht eigentlich jetzt das Rennen am Ende, wie weit ist der eigene Ast, ist man noch mit dabei, ist man nicht dabei, gibt es ja auch viele Gerüchte im Markt dann immer und das macht schon Spaß und als Steuerrechtler, ich frage dann schon auch nach, haben wir jetzt eigentlich gesigned oder nicht, meistens sieht man es ja auch in der Pressemitteilung, irgendeiner geht dann in die Presse und sagt, er hat gewonnen, dann weiß man, ob er dabei war oder nicht, aber natürlich wollen wir immer auch wissen, wie es ausgeht, weil wir machen das ja nicht, um eine schöne Klausel zu machen, sondern wir wollen ja den Deal zustande bringen.
Ja, klar. Und die Leute, die bei dir beteiligt sind, die arbeiten wahrscheinlich zu großen Teilen auf Englisch, oder?
Ja. Also wir haben natürlich auch bei bestimmten Verfahren, die auf Deutsch sind, aber 80% der Arbeitsprodukte, die nach draußen gehen, sind typischerweise auf Englisch. Wenn wir mit den Steuerleuten in den Mandanten sprechen, dann ist es auch häufig nicht der Steuermensch hier in Deutschland, sondern ist der European Head of Tax, der Global Head of Tax. Also es ist irgendwo immer einer, der kein Deutsch kann. Insofern ist er auch ganz viel auf Englisch, auch in den Videokonferenzen.
Ich persönlich sehe, wenn ich irgendwie mit Lebensläufen zu tun habe, in unserem Kontext, was ich sonst so mache, häufig ja Englisch verhandlungssicher läuft. Wenn man dann aber in der Praxis schaut, ja, läuft das vielleicht nicht bei allen. Was kannst du dem Nachwuchs raten, was so einen Selbstcheck angeht? Also wie fit muss man wirklich sein? Was kann man sich noch drauf schaffen bei dem Thema? Und was ist vielleicht eine gute Möglichkeit, um das auch nochmal vertiefter zu lernen? Weil bis in unserem deutschen Staatsexamen irgendwas auf Englisch gefordert wird, das, glaube ich, dauert sehr, sehr lange.
Das wird wahrscheinlich wirklich lange dauern. Also bei Fachtermini würde ich mir keine Sorgen machen, die kann man sich drauf schaffen. Das sind auch im Steuerrecht vielleicht 200, 300 Begriffe. Also da haben Bewerber oft Sorgen, aber das ist, glaube ich, die falsche Stelle, Sorge zu haben. Wichtig ist schon ein gutes Gesprochenes und vor allem auch ein Schriftliches. Englisch, weil eben viele der Arbeitsprodukte rausgehen. Natürlich ist das teilweise auch Übung, weil bestimmte Floskeln und so weiter wiederholen sich und irgendwann wird man sicherer, ein englisches Memo zu schreiben als Deutsch. Deutsch hört sich dann manchmal wirklich Grütze an. Aber zum einen bieten wir zum Beispiel Referendar oder anderen JIAs auch Englischunterricht, während die da sind, einfach um mal zu üben. Die können auch sagen, wo sie eher einen Schwerpunkt bei sich sehen, Grammatik, Konversation, dann wird das entsprechend eingeteilt. Und ganz tolle Situation ist natürlich auch eine ganz tolle Möglichkeit, wenn man eine Wahlstation im Ausland verbringt oder ein LLM im Ausland macht, weil es muss ja gar kein steuerlicher LLM sein. Ist toll, wenn man das für die Karriere machen kann, aber ich selbst war auch in Australien für meinen LLM und habe da auch wirklich nicht viel Steuerrecht gemacht. Aber einfach mal im Ausland in einer fremden Sprache überlebt zu haben, das gibt, glaube ich, eine ziemliche Sicherheit, weil in diesen Verhandlungssituationen, sie sprechen ja auch nicht nur mit dann Native Speakern auf der anderen Seite, da haben sie auch mal einen Portugiesen, einen Spanier oder einen Schotten gar und dann wird es auch teilweise schwierig. Insofern wirklich mal im englischsprachigen Ausland überlebt zu haben für eine gewisse Zeit, ist sicherlich gut, aber wenn es die Wahlstation nicht ist, wir bieten auch Secondments an, wir schicken Leute teilweise nochmal ins Londoner Büro für eine längere Zeit, um auch dann eben die Sprache nochmal zu pflegen.
Mhm. Und wenn du dich festlegen müsstest, LLM dann oder doch vielleicht den Doktor?
Wenn ich die Frage bekomme, sage ich mittlerweile ganz klar LLM, vorausgesetzt im Ausland.
Ja, okay.
Also kein deutschsprachiger LLM.
Eben aus den gerade genannten Gründen. Ja. Und der Steuerberater spielt bei euch eine gewisse Rolle, ne?
Ja, also wir verlangen ihn nicht, er muss nicht gemacht werden, aber wenn er gemacht wird, sehen wir das gerne. Wir fördern ihn auch finanziell und durch extra Urlaubstage. Er gibt einfach nochmal einen ganz anderen Überblick über das Steuerrecht. Man kann ja an der Uni vorbeigehen, ohne Steuerrecht überhaupt buchstabieren zu können. Die Bayern schaffen, glaube ich, auch die steuerliche Klausur demnächst ab im Staatsexamen. Und insofern hat man zwar über die Praxis natürlich die Themen, die wir haben gelernt dann vielleicht, aber der Steuerberater gibt auch gerade im Bilanzsteuerrecht für Juristen nochmal so ein Thema, einen größeren Überblick. Und es ist, glaube ich, ganz hilfreich, mal auch diese Rechtsgebiete einfach mal komplett angeschaut zu haben. Insofern, wir sehen ihn gerne, wir fördern ihn gerne, er ist keine Pflicht, aber ich habe ihn auch gemacht. Und ich glaube, als Jurist, der schon viele lange Klausuren geschrieben hat, hat man auch einen gewissen Startvorteil, weil einfach diese physische Leistung, 18 Stunden Klausur in 3 Tagen hinter sich zu bringen, da sind Juristen, glaube ich, näher dran als andere Studiengebiete.
Heike, ich finde abschließend, wenn ich das sagen darf, du klingst sehr begeistert von deinem Job und das ist ja auch gut so. Kannst du vielleicht in einem Satz zusammenfassen, wenn es wirklich die eine Sache, ich weiß, so Fragen sind immer gemein, wenn es die eine Sache gibt, die das Schönste an deinem Job ist, was ist es?
Das Team.
Dann sage ich vielen herzlichen Dank und wir lassen das so genau so stehen. Tschüss.
Tschüss.